Alles bla 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 ist das.
Wir müssen mal von eurem hohen Ross runterkommen.
Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er.
Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routiniersichter Ginzel und Neuzugang Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz! 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier zur Folge 66 Doppelspitze der Fußball-Podcast. Begrüßt euch an diesem Sonntag, den 21. März 2021, zu Spieltag Nummer 26 in der Deutschen Fußball-Bundesliga. Mein Name ist Leon Ginzel und mir zugeschaltet ist wie immer in dieser Zeit oder in diesen Zeiten Paul-Henning Schneider per Videokonferenz, aber auch vom Ton. Henning, grüß dich, hi.
Hallihallo, hallo, schönen Sonntag, Vormittag, ne, Mittag, können wir schon sagen, ist schon Mittag.
Ist schon Mittag, ist schon nach 12, die einen oder anderen haben wahrscheinlich schon sich den Sonntagsbraten auf den Teller geladen, zusammen mit ein paar Kartoffelchen und der braunen Soße von Maggi, die wird natürlich immer daneben drapiert, wenn man ein bisschen zu faul ist und keine Jus selber zubereiten möchte, dann holt man sich aus dem Schrank oben diese kleine Packung von Maggi und rieselt das ins heiße Wasser rein und dann hat man auch eine tolle Soße mit Sicherheit. Ja, ja, deswegen, das ist schon Nachmittag und wir haben heute einiges auf dem Zettel, deswegen wird es hier auch keine gemütliche Kaffeeklatsch-Sendung, sondern es wird eine Sendung voller Highlights, denn wir werden natürlich ein großes Fußballidol heute feiern. Ja, heute am 21. März vor 60 Jahren erblickte niemand Geringeres als Lothar Matthäus das Licht dieser Welt. Er wird 60 Jahre. Herzlichen Glückwunsch schon mal, Lothar.
Ja, da kann man nur gratulieren. Das ist natürlich ein ganz großer des deutschen Fußballs. Was hätte alles vielleicht anders laufen müssen, wenn er nicht geboren wäre? Man singt ja immer, wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Und natürlich weiß man das nie, wie man so vermisst hätte, wenn er nicht geboren worden wäre. Aber er hat viel für den deutschen Fußball getan. Und vielleicht bald ja als neuer Nationaltrainer. Man weiß es nicht. Ich glaube, Lothar Matthäus ist einer, mit dem man sich besser etwas zu früh gut stellt als zu spät. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich da jetzt erstmal vielleicht auf der Schiene bleibe. Mal gucken. Ist ja auch schön, ja, da so ein bisschen den Gegenzug zu fahren.
Ich merke schon, Henning, da ist dann richtig so, du bist ein Lothar-Lobbyist, ne? Das ist ja auch völlig okay. Du willst ihn jetzt ein bisschen pushen, du willst dann auch vielleicht danach die Lorbeeren ernten. Und okay, wir warten das mal ab. Ist ja alles noch überhaupt nicht spruchreif. Und für Hansi Flick von den Bayern loszueisen dürfte auch schwierig werden. Aber wir behalten das im Blick und werden natürlich auf diese grandiose Karriere von Lothar Matthäus, die ja auch international war, nochmal zurückblicken mit ein paar Highlight-Tönen, die wir rausgesucht haben. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. So zur Hälfte der Sendung wird euch Lothar hier an den Empfangsgeräten nochmal mit seinen akustischen Genüssen etwas erfreuen an diesem Sonntag. Ansonsten haben wir natürlich den Spieltag vor uns, ja, Spieltag 26. Mit ziemlich vielen Toren, wenn man sich das mal so anschaut. Also da gibt es ein 5:2, da gibt es ein 4:0, 0:3. Also wir werden das alles in der zugehörigen Reihenfolge natürlich besprechen. Aber Fakt ist auch, es ist die Saison der Stürmer. Da werden wir noch drauf kommen. Und Robert Lewandowski hat es jetzt geschafft. Ist dann Klaus Fischer vorbeigezogen auf Platz 2 der ewigen Torjägerliste. Jetzt ist nur noch Gerd Müller vor ihm. Und die Bayern weiterhin auf Meisterschaftskurs. Das ist natürlich ein Thema. Aber auch die zugespitzte Situation unten im Keller. Das wird natürlich auch gerade als Hertha-Sicht ein Thema sein. Henning, was haben wir sonst noch auf dem Zettel?
Ja, es wird international. Wir steuern nämlich auf eine Länderspielpause zu. Da werden wir uns angucken. Wir werden uns den DFB-Kader angucken. Der ist ja gerade frisch nominiert von Jogi Löw. Da sind einige spannende Personalien dabei und auch einige spannende Personalien nicht dabei. Und wir werden uns noch mit dem Modus der Euroleague auseinandersetzen und auch auf die Champions League gucken, die ja auch wieder ansteht. Da ist ausgelost worden und in der Euroleague auch. Wer spielt da gegen wen und was für spannende Duelle erwarten uns da?
Ja, das ist richtig. Eins können wir schon mal sagen. Es gibt auf jeden Fall wieder mit Granada ein Spiel und das freut uns natürlich als heimlicher Granada-Fanclub hier in der Podcast-Szene sehr. Die haben sich ja durchgesetzt gegen Molde und halten da die Fahne als kleiner Fußballverein in der Europa League hoch, wobei da sind ein paar andere Überraschungen auch noch. Zagreb wäre auch noch weitergekommen. Also ist ein schönes Viertelfinal-Duell insgesamt da. Wer da weiterkommt im Halbfinale, werden wir drauf schauen. Ja, und blicken jetzt natürlich erstmal auf die Bundesliga, denn gestern Abend ist eine Serie gebrochen, eine Negativserie, eine andere ist weitergegangen, so muss man es ja sagen. Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach, das Samstagabendspiel, und Gladbach schafft es endlich mal wieder, ein Spiel zu gewinnen. Ja, die Gladbach-Fans freuen sich, das wäre aber auch wirklich blamabel gewesen, wenn man das nicht gemacht hätte. 3:0 gewinnt die Borussia in Gelsenkirchen und damit Marco Rose sein Schicksalsspiel. Bleibt er jetzt also vielleicht doch bis zum Saisonende und schafft da noch ein Happy End? Fragezeichen. Henning, glaubst du, das kann jetzt doch noch was werden?
Ja, ich meine, da kommt ja viel zusammen. Ich meine, es ist ein Auswärtssieg, sie haben 0:0 gewonnen und gewonnen überhaupt. Das, wenn das nicht reicht, um alle Kritiker in Gladbach von sich zu überzeugen, dann weiß ich auch nicht. Ja, es war natürlich sehr wichtig, das zu gewinnen. Ich konnte mir nie vorstellen, dass Rose da wirklich freigestellt wird vor Saisonende noch. Aber jetzt denke ich, wenn sie damit das Ruder auch rumgerissen haben, ich meine, Schalke selbst hat ja auch das Ruder scheinbar rumgerissen mit dem Sieg gegen Hoffenheim damals. Und es ging dann trotzdem wieder weiter, die Talfahrt. Natürlich hat Schalke jetzt ganz andere Voraussetzungen als Gladbach. Deswegen denke ich, Gladbach kann da was draus machen. Die haben jetzt wieder Lust. Ich glaube, diese Freude aufs nächste Spiel, die Marco Rose ja angesprochen hatte nach dem Spiel gegen Leverkusen, nach der Niederlage da, die kann jetzt wieder da sein, und ich glaube, wenn der Spaß wiederkommt, die Mannschaft ist da, das Potenzial ist da, dann kann da noch viel kommen in der Saison. Also es kann sogar noch ein versöhnliches Ende werden, würde ich sagen.
Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht nach einem Sieg schon wieder jetzt alle Signale in die andere Richtung deuten, weil wir reden hier, wie gesagt, über Schalke. Das ist ein Team, da gewinnt ja sogar die Hertha. Und dementsprechend ist das jetzt leider, muss man wirklich sagen, keine Messlatte für eine Mannschaft, die, wie es dann weitergeht. Also ich glaube, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Aber klar, es ist erstmal wichtig, da überhaupt gewonnen zu haben, um diese Debatte erstmal so ein bisschen auch zu beruhigen um Rose und um auch mal wieder, ja, wieder ein bisschen, auch gerade vor so einer Länderspielpause, ja, jetzt hast du eh 2 Wochen erstmal, wo du kaum trainieren kannst. Da ist es natürlich super, wenn du jetzt mit einem Sieg reingehst. Dann weißt du auch nicht, wer kommt zurück. Gibt es da vielleicht einen Corona-Fall? Da kommen wir später noch zu, weil das ja auch wieder ein Thema jetzt auch ist, logischerweise, denn die dritte Welle rollt ja. Und dann gewinnst du 3:0 auf Schalke, das ist erstmal super. Aber ich glaube, man muss aufpassen, das jetzt nicht zu überbewerten. Genauso wie man davor ja auch vielleicht aufpassen musste, nicht alles sozusagen komplett schlecht zu reden. Aber das Mittelmaß ist, glaube ich, das, was da gut tut in der Debatte. Und sie haben jetzt gewonnen und haben wieder so ein bisschen oben nach Tuchfühlung nach oben. Wobei man da ja auch sehen muss, dass eben die Europa League nur noch über Platz 5 geht. Dann geht es in die Conference League. Und da muss man sehen, wer im Pokalfinale steht und wer den auch gewinnt. Ja, diesen komplizierten Modus erklären wir euch, wenn nicht heute, dann nächste Woche. Weil heute haben wir schon sehr viel auf dem Zettel, aber da müssen wir auf jeden Fall auch mal drüber sprechen. Mit der Europa Conference League wird da ja neuer Modus auch geschaffen, ein neuer Wettbewerb für nächstes Jahr. Da müssen wir mal ein bisschen ran und euch das mal erklären oder uns selber auch mal erklären, denn das ist alles nicht so einfach. De facto ist aber auf jeden Fall, dass Gladbach jetzt nur noch 2 Punkte Rückstand hat auf 7. Auf Platz 6 sind es immerhin noch 4 Punkte. Also es war wichtig, aber ich sag mal, das Licht am Ende des Tunnels ist jetzt ein bisschen größer geworden, aber es flimmert auch nur noch ein bisschen. Es flimmert noch und es ist noch nicht ein stetiger Strahl.
Das stimmt. Das kann immer noch der entgegenkommende Zug sein, der berühmte. Was ich interessant fand, und das ist auch nicht nur für Gladbach vielleicht eine Unterstützung, sondern auch für uns Herthaner, dass Gladbach jetzt ein bisschen auf Hertha Schützenhilfe angewiesen ist, und zwar gegen Leverkusen. Hertha spielt ja heute noch gegen Leverkusen, und Leverkusen aktuell auf Platz 6 ist das Team, auf das Gladbach die 4 Punkte Abstand hat. Und das könnte natürlich mit einem Leverkusener Sieg 7 Punkte werden. Das wäre dann schon wieder eine andere Nummer. Wenn Hertha da jetzt nicht wäre und heute Schützenhilfe leisten könnte, und wenn man sich an die letzte Saison nochmal erinnert, kleinen Sprungwagen, da ging es für Gladbach ja noch um die Champions League oder nur Euro League. Das kann man sich jetzt in dieser Saison gar nicht mehr so vorstellen, dass Euro League da quasi die Bestrafung gewesen wäre für den Saisonverlauf. Und da war es so, dass am vorletzten Spieltag Hertha gegen Leverkusen gespielt hat und Leverkusen war auf Platz 5, Gladbach auf Platz 4. Und da brauchten die Gladbacher die Berliner Unterstützung und Hertha hat da gewonnen, 2:0 gegen Leverkusen und am letzten Spieltag dann gegen Gladbach verloren, 2:1 und damit quasi sich selbst geopfert für die Gladbacher Sache. Und deswegen kann es vielleicht auch für die Berliner Unterstützung oder zumindest mentale Unterstützung sein, dass es jetzt gegen Gladbach, gegen Leverkusen geht und für Gladbach, da kann man aus der letzten Saison nochmal die ganze Energie mobilisieren und vielleicht heute gewinnen. Das wäre nämlich wahnsinnig wichtig für Berlin.
Ja.
Konntest du mir folgen?
Ich konnte, ich konnte dir folgen. Das ist natürlich, das ist sozusagen, wir sind auf die Metaebene gesprungen, auf die mentale Basis, auf die mentale Spielarena hier. Ich kann dir folgen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Rolle spielt. Es wäre natürlich wünschenswert. Aber
ich hoffe nur blind in den Raum hinein.
Die Karten sind ja auch neu gemischt, ne? Und ja, ich bin mal gespannt, wie Hertha sich heute gegen Leverkusen schlägt. Da kommen wir ja nachher noch kurz zu, wenn wir kurz noch einen Ausblick wagen. Fakt ist, da werden wir in ein paar Spielen, die wir hier noch besprechen, auch gleich nochmal drauf kommen, dass sie Druck bekommen haben, unter anderem von Köln. Und heute spielt ja vor ihnen auch noch Mainz. Insofern kann es da auch nochmal einen Druck geben und dann mal sehen, wie sie sich dann schlagen. Da bin ich echt mal gespannt.
Ja.
Ja. Ansonsten, was gibt es über Schalke noch zu sagen? Ralf Rangnick hat abgesagt, möchte das Projekt wohl nicht angehen da auf Schalke. Es gibt noch letzte Diskussionen, dass man ihn noch umstimmen möchte, aber er hat wohl gesagt, nee, das ist mir alles hier zu viel Chaos, auf zu vielen Ebenen, alles ein bisschen nicht so, wie ich das gerne hätte. Und dementsprechend komme ich nicht und rette hier meine alte Liebe. Und das ist natürlich auch wieder so ein kleiner Schlag in den Schalker Kontor oder ins Schalker Kontor. Mhm. Ja. Und so trudelt dieser ehemals glorreiche Verein immer weiter und immer, ja, armseliger in die zweite Liga, muss man fast sagen. Das ist natürlich alles sehr, sehr tragisch.
Das stimmt. Zumal Rangnick ja auch einer ist, der sich jetzt nicht vor der Arbeit scheut, also auch nicht vor einem unangenehmen Projekt. Und das ist in meinen Augen kein gutes Zeichen für Schalke, dass der sagt, das will ich nicht machen, weil ich glaube, es ist einer, der sich vorher sehr gut überlegt, was er macht. Und wenn er da nicht das Potenzial sieht, dann könnte es sein, dass da wirklich viel im Argen liegt und es sehr schwer werden könnte für Schalke, wieder in die Spur zu kommen. Also ich fast ein bisschen in Sorge um unseren Traditionsclub aus dem Revier.
Jetzt erst, Henning. Jetzt erst. Ich meine, das ist jetzt ja auch keine riesen neue Überraschung, dass jetzt auch Ralf Rangnick feststellt, dass dieser Verein chaotisch organisiert ist. Also da hätte ich jetzt nicht Ralle dazu ziehen müssen, das hätte ich dir auch vorher sagen können. Also das finde ich jetzt nicht so überraschend. Ich sehe schon, wie du meinst, dass er das nicht mal in Ruhe anguckt und auch ein bisschen besseren Blick dann auch in die Struktur wahrscheinlich noch hat als wir. Aber alles in allem muss man ja sagen, dass auf Schalke schon seit Jahren das Chaos regiert und jetzt seit ein, zwei Saisons noch viel, viel stärker und auch die sportliche Leistung dann einfach konsequent ausbleibt, nicht nur punktuell, sondern konsequent ausbleibt. Und also ich glaube, da ist wirklich mal ein kompletter Neuanfang angebracht. Und wie der dann aussieht und ob der auch in der zweiten Liga so gut läuft, weiß man natürlich alles nicht. Aber ja, müssen sie ja angehen, können sie ja machen, hilft ja nichts.
Ja, muss man ran.
Da muss man ran. Ja, nächstes Spiel.
Mussten gestern auch die Stuttgarter bei den Bayern. Und das war ja mit viel Vorfreude dem entgegengefiebert, weil Stuttgart auswärts stark und ohnehin eine wahnsinnig gute Aufsteigersaison am Spielen gerade, wie man sagt. Und treffen jetzt auf die Bayern, die natürlich in Topform sind, sich richtig warm geschossen haben fürs Saisonfinale. Vor allem einer da vorne drin, der auf Rekordjagd ist. Und das ist nicht gut ausgegangen für Stuttgart.
Nee, 4-0 gewinnen die Bayern zu Hause in der Allianz Arena. Und das, obwohl sie schon nach 12 Minuten in Unterzahl gespielt haben. Ja, rote Karte gegen Davis nach Videobeweis, auch völlig zu Recht. Wollte er bestimmt nicht so, aber ist da schon deutlich auf den Knöchel seines Gegenspielers gestiegen. Deswegen ist die rote Karte, die ja erst eine gelbe war, dann zu Recht nochmal in eine rote verwandelt worden. Und dann waren die Bayern nur noch zu 10 auf dem Platz. Und trotzdem 5 Minuten später schon gleich das erste Tor geschossen und dann folgten einfach mal 2 mehr noch. Also innerhalb von 6 Minuten 3 Buden, 3-0, da war das Ding auch schon durch. Ja, also ist halt irgendwie auch ein bisschen verrückter Spielverlauf. Und du sprichst Lewandowski an, 35. Saisontore hat er jetzt. Die magische Gerd Müller 40-Marke ist in absoluter Reichweite. Und es ist ganz interessant, finde ich, wenn man sich die Saison mal aktuell anschaut, denn es ist so ein bisschen die Saison der Stürmer. Es gibt jetzt 4 Spieler, die über oder nahe an der 20-Plus-Tore-Marke sind. Ne? Lewandowski 35, haben wir gesagt. Haaland kommen wir gleich noch zu mit 21. Dann Silva mit 21 und Weghorst mit 17. Der kommt also auch in diese Region mit Sicherheit noch rein. Da bin ich mir sicher, dass der doch die 20 knackt. Also ist schon erstaunlich. Und das letzte Mal, dass es 4 Spieler gelungen ist, über 20 Tore zu kommen am Ende der Saison, war 2016, 2017. Und damals waren es Aubameyang, Lewandowski auch, beide Aubameyang 31, Lewandowski 30, dann Modest, ja, Modest, den kennt man auch noch, und Timo Werner mit 25 bzw. 21 Treffern, aber das war halt auch am Saisonende und jetzt gibt es ja noch ein paar Spiele, das heißt, die Herren, die jetzt da schon oben stehen, können das noch ausbauen, also es ist eine ziemlich erfolgreiche Saison für Stürmer.
Ja, das ist immens und wenn man das jetzt nochmal zusammenrechnet, wahrscheinlich noch deutlich mehr Tore von den obersten vier als damals. Obwohl, ja, 31, 32, Aubameyang und Lewandowski haben sich ein ziemliches Wettrennen geleistet damals. Die waren natürlich beide sehr erfolgreich. Zwischen Lewandowski und Haaland ist jetzt doch eine deutlichere Lücke entstanden. Aber ja, das ist wahrscheinlich auch spannend, das mal zu analysieren auf die Spielkonzepte, inwieweit, dass sich da vielleicht auch echte Spitzen wieder mehr installiert haben. Es war ja doch eine ganze Weile, wo diese falsche Neun, die ominöse, da durch die Aufstellung geisterte. Das ist also natürlich jetzt eine Wahnsinnssaison für Lewandowski, aber insgesamt spannend. Das sind auch so Metadaten, die man ganz gut mal analysieren kann. Wer schießt wie viele Tore. Es gibt ja auch Vereine, wo die Stürmer, Hertha ist ja auch klassisch so ein Verein, wo gar nicht die vorne drin unbedingt die Tore machen, sondern wo dann auch so ein Guendouzi mal zwei Buden macht.
Oder einfach keiner. Also ich wüsste jetzt bei Hertha gerade nicht, wer da jetzt so der erfolgreichste Torschütze in dieser Saison ist, ehrlich gesagt. Ich glaube Piontek oder Córdoba vielleicht. Oder Kunja, ja, wahrscheinlich. Aber ja.
Ja, und das ist natürlich bei den Bayern ist da Lewandowski vorne drin natürlich schraubt weiter an seinem Denkmal in München, dass sie ihn da vor die Allianz Arena stellen müssen.
Ja, ja, und das Interessante ist auch, dass selbst diese Saison 2016-17 war halt eine Ausnahme. Ne? Wenn man so ein bisschen zurückgeht, da gab es teilweise Saisons, wo, ich glaube, Martin Max zum Beispiel mit 18 Toren oder so Torschützenkönig geworden ist und so. Also das ist schon außergewöhnlich. Und Frankfurt hat zum Beispiel auch mit Doppelspitze gespielt. Haben wir sie ja auch beraten mit unserem Namen natürlich und die Inspiration gegeben, klar. Nee, aber das zeigt schon so ein bisschen, dass es wird offensiver wieder gefühlt und auch so ein bisschen mutiger und beziehungsweise viel läuft auch wieder so auf, wie du schon gerade gesagt hast, auf den Fokus auf einen Spieler vorne im Zentrum hinaus. Oder nicht bei jeder Mannschaft natürlich, aber bei einigen. Und das ist schon ganz interessant. Ich meine, auch Haaland wird ja über Jahre hinweg einer der Top-Stürmer sein im europäischen Fußball, das ist ja jetzt schon klar.
Und ja. Es war ja auch über Jahre hinweg für mein Gefühl eine Gegenüberstellung, was möchte man? Möchte man diesen Weg des unfassbaren Tempos mitgehen? Über diese schnellen Außenspieler, eher kleinere, wendigere Spieler und dafür quasi opfern, dass man vorne drin so einen langsamen, großen Mittelstürmer hat, so diesen klassischen Mittelstürmer, der einfach nicht schnell ist. Und man hat heute ja einfach auch Leute wie Haaland, der ist wahnsinnig schnell und trotzdem groß. Also den kannst du in der Luft anspielen, der gewinnt die Kopfballduelle und trotzdem macht er diese seltsam aussehenden, aber sehr effektiven Riesenschritte, mit denen dann plötzlich trotzdem den Innenverteidiger bei einem Pass, wo du denkst, der kommt niemals bei ihm an, so einem Steilpass in die Spitze, doch noch irgendwie den einen Schritt in einen Meter abnimmt und um den Torwart rumkurvt und das Tor macht. Also vielleicht gibt es jetzt auch einen neuen Typus Stürmer, der besser mit diesem Tempofußball klarkommt und nicht mehr der Gegensatz quasi ist, dass man sich jetzt entscheidet, setzt man da vorne einen rein, der nicht rennen kann, oder spielt man eher mit schnellen Pässen in die Spitze. Also vielleicht wird auch eine neue Form Stürmer gerade geboren. Geboren sind sie da schon. Vor 20 Jahren.
Ja, 30 also Jahre. Es gab ja auch, also ja, wenn du auch so an Mbappé denkst oder so, oder Benzema, das sind ja auch vom Typus her vielleicht nicht ganz so schnell wie ein Haaland, aber schon auch sehr bullige und trotzdem auch flinke Spieler. Also sie unterscheiden sich allerdings zum Beispiel von einem Cristiano Ronaldo oder so oder auch Messi. Das sind ja ganz andere, das würde ich jetzt auch nicht als klassischen Mittelstürmer unbedingt sehen, die ja doch eher so ein bisschen ins offensive Mittelfeld gehören oder auch so mal über die Außen kommen und so. Also da sind Lewandowski und Haaland zum Beispiel schon nochmal andere Typen. Und ja, also auch die Zeit in München nach Lewandowski wird extrem interessant. Ne? Da müssen sie ja eigentlich so einen Haaland holen, um ihn zumindest 1:1 zu ersetzen. Ja, ist natürlich die Frage. Dann muss man auch vielleicht das System wieder ändern. Muss man dann doch mehr mit Sané und Gnabry über die Außen kommen und dann schauen, dass man in der Mitte vielleicht einfach nicht mehr diesen Zielspieler hat, sondern einfach dann mehr Tore kreiert und kombiniert. Aber das alles ist natürlich Zukunftsmusik Und es gab noch eine traurige Nachricht gestern für alle Stuttgart-Fans, tatsächlich auch für die Bundesliga, tatsächlich ziemlich dramatisch ist zu viel gesagt, aber Silas Mamangituka hat sich ja verletzt und jetzt ist rausgekommen, er hat tatsächlich einen Kreuzbandriss, fällt also beim VfB für den Rest der Saison aus und das ist echt schade, weil das ist ein super Spieler gewesen, der den auch echt, ja, gut getan hat in vielen Spielen, weil er super kreativ und schnell auch gespielt hat und Tore gemacht hat und so, das ist echt schade für Stuttgart.
Das stimmt, ist ja mit 11 Toren auch ziemlich weit oben mit dabei bei der Torschützenliste. Und ja, ein Spieler, der Stuttgart fehlen wird und der auch in diese, also ist auch sehr torgefährlich, sehr schnell, hat ja auch Tore gemacht, wo er, weiß nicht, an der Mittellinie den Ball bekommt und einfach dann noch ein, zwei Abwehrspieler aussteigen lässt und das Ding macht. Also der kann was mit dem Ball anfangen, der wartet nicht vorne, bis der Ball kommt, sondern kann auch im Mittelfeld was mit dem Ball anfangen und das ist ein Aufbauspieler, ein Abschlussspieler und ja, Stuttgart natürlich sportlich gesehen gut, dass die schon gut vorgearbeitet haben und nicht jetzt den Klassenerhalt noch sichern müssen, aber natürlich sportlich für ihn selbst ist ja sowas immer eine Katastrophe und auch ja, für die Liga ein Verlust und für Stuttgart.
Ja, ist bitter, wenn du dann auch in so jungen Jahren direkt so eine Mörderverletzung hast, ne? Aber ja, wir drücken mal die Daumen, dass er schnell auf die Beine wieder kommt, weil das ist echt ein Riesentalent. Ja, lass uns weitergehen. Zu Bremen gegen Wolfsburg, das einzige noch verbliebene Nordderby in der Fußball-Bundesliga. das geht in dem Fall an die Wölfe, gewinnen 2-1 auswärts im Weserstadion und festigen ihre Champions-League-Ambitionen. Die spielen eine sehr stabile Saison nach wie vor, auch nach diesem ja, Pokal aus gegen Leipzig und dann auch der Niederlage da in der Liga und so sind sie jetzt wieder so ein bisschen zurückgekommen oder nicht nur ein bisschen, sie sind zurückgekommen und Weghorst trifft vorne weiter, hinten sind sie stabil und das ist schon auch eine Mannschaft, die ja keinen mega spektakulären Fußball spielt, ne, aber halt erfolgreich ist und eine ja konsequente Topleistung bringt.
Das stimmt. Sie gewinnen halt auch diese Spiele, die ja, die so dümpeln so ein bisschen. Wie jetzt in Bremen, kein hochklassiges Spiel, aber am Ende holt Wolfsburg die Punkte und das ist das, was man braucht, um da ganz oben dran zu bleiben. Auch wenn man das vielleicht vor der Saison nicht gedacht hätte von Wolfsburg. Aber die sind jetzt Dritter, es sind 4 Punkte auf Frankfurt, auf Rang 4 und ja gut, 6 nach oben, aber ob du jetzt Dritter oder Zweiter wirst, ist dann auch zumindest was die Folgesaison angeht, finanziell wahrscheinlich Unterschied, aber jetzt kein gigantischer und Champions League ist auf jeden Fall in Reichweite. Das sind natürlich auch noch 8 Spiele, aber wenn die so weitermachen, dann kann das eine sehr, sehr erfolgreiche Saison werden.
Das waren wieder 5 Euro ins Phrasenschwein, aber ich lasse es mal durchgehen. Also, vor allen Dingen sind ja auch noch im Pokal dabei und können da auch noch, nee Quatsch, sind nicht mehr im Pokal dabei, Gott. Sind nicht mehr im Pokal dabei, aber können auf jeden Fall ja durch die Champions League Qualifikation einen super, super Abschluss schaffen.
Ja.
Und vor allen Dingen ist das auch so ein Team, wo auch nicht viel weggekauft wird am Ende der Saison, würde ich jetzt mal vermuten. Es sei denn, Weghorst geht natürlich weg, das kann sein. War jetzt ein bisschen beleidigt übrigens, dass er nicht nominiert worden ist für die holländische Nationalmannschaft. Da gibt es offenbar noch Vorbehalte. Du wirst jetzt auch gerade aus dem Stegreif keinen holländischen Stürmer, der aktuell so gut trifft. Aber ja. und deswegen war er auch ein bisschen stinkig. Aber ja, ansonsten wird die Mannschaft, glaube ich, weitestgehend zusammenbleiben, könnte ich mir vorstellen. Das ist ja auch ein Vorteil. Ja? Dann kannst du nämlich auch ein bisschen längerfristiger mal was aufbauen. Ja. Und sogar auch noch dazu kaufen. Ich meine, finanziell haben sie eh keine Sorgen, weil dahinter eine große Automarke, die unsere HörerInnen wahrscheinlich auch kennen, steht. Dementsprechend wird es da nie brenzlig werden. Aber ja, es ist auf jeden Fall mit Glasner da auch ein Projekt, das ruhig läuft, nicht so aufgeregt und dadurch anscheinend auch erfolgreich ist.
Das genauso. Hüntelaar hat ja in Schalke nicht so eingeschlagen, dass der jetzt da Weghorst den Platz in der Nationalmannschaft streitig machen könnte. Also, ja.
Ja, übrigens, Hüntelaar wurde gestern ja eingewechselt, ne? Und ich habe nochmal nachgeguckt. Der hat irgendwann mal relativ am Anfang nach dem Wechsel, hat er schon mal für ein paar Minuten gespielt. Dann hat er sich verletzt, weil wir haben ja die ganze Zeit immer gefragt, wo bleibt Hüntelaar? Er wurde tatsächlich gestern eingewechselt, aber hat auch nichts gebracht. Ne? Aber immerhin hat er jetzt schon so 2 kleine Kurzansätze auf dem Buckel. Also, es wird. Es wird auf jeden Fall mit ihm. Ja, ein anderes erfolgreiches Projekt, das findet in Hessen aktuell statt, in der Ist es die Landeshauptstadt? Ja, ne?
Nein, Wiesbaden.
Ah ja,
Wiesbaden
stimmt. Ist die Landeshauptstadt. Gott. Ja.
Siehst aber du, die Landeshauptstadt der Herzen.
Naja, das Bankenviertel.
Ja.
Frankfurt am Main. Ja, gewinnt auf jeden Fall. Frankfurt gewinnt gegen Union mit 5:2 und liefert ein weiteres Torspektakel da ab, denn der Sturm vorne ist natürlich in bestechender Form mit Kostic auch noch dazu, also Silva und Kostic jubilieren und brillieren da. Und Union, ja, war ein kleiner Dämpfer, aber haben auch irgendwie nie wirklich aufgegeben zwischendurch. Auch irgendwie ein spektakuläres Spiel.
Das stimmt, Max Kruse mit dem Doppelpack. Erst den Ausgleich zum 1:1 gemacht und dann kurz vor der Pause das zwischenzeitliche 4:2. Da hat er nochmal nach seinem Tor statt Jubel richtig die Mitspieler aufgepeitscht. Versucht dann nochmal das Ruder rumzureißen und ist dann zur Pause 4:2. Ist ja wie ein 0:2 quasi, also zwei Tore zurück. Da ist ja alles drin. Hat dann aber nicht geklappt in der zweiten Hälfte. Und dann kurz vor Schluss kam dann das 5:2 und da hat dann, glaube ich, auch Kruse nicht mehr gehofft. Aber trotzdem, Frankfurt mit einer bärenstarken Leistung. Union, kleiner Dämpfer, aber ich glaube, das können die verkraften. Und was jetzt natürlich etwas aufklafft, ist die Lücke zwischen Platz 4 und Platz 5, weil genauso wie Wolfsburg von 3 auf 4 die 4 Punkte Vorsprung hat, ist da jetzt zwischen Frankfurt und Dortmund auch. Also halten die Frankfurter den Platz 5 ordentlich fest. Platz 4, sorry.
Ja,
Frankfurt
also,
auf 4, ne? Ja, Frankfurt auf 4.
Ja, zum Glück, also die Lücke ist größer als meine Wissenslücke gerade eben bei der Landeshauptstadt. Aber da muss ich kurz mal rein. Ich meine, warum ist Wiesbaden eigentlich die Landeshauptstadt von Hessen? Also ich weiß das natürlich jetzt auch. Man lernt das immer Hessen und Wiesbaden. Und so früher, wenn man diese Reihen auswendig gelernt hat von den 16 Bundesländern plus Mallorca, also 17 ja eigentlich, wo man jetzt auch wieder hinfahren darf. Tollerweise, ist ja fantastisch.
Ja.
Warum ist Wiesbaden, also was hat Wiesbaden bitte zu bieten? Die haben ja nicht mal, also wen Wiesbaden, ich bin glaube ich dritte Liga oder so, ja. Frankfurt, schon seit Ewigkeiten erste Liga, da müsste man doch vielleicht mal ran und mal, also dann das Bankenviertel, die EZB-Zentrale, also all das, ja, plus den Main. Und dann kommt da irgendwie Wiesbaden und der hat gesagt, nee, sorry, wir sind hier die Landeshauptstadt.
Das stimmt. Also ich bin da auch, also ich habe familiäre Verstrebungen nach Wiesbaden, deswegen achte ich da sehr drauf und betone sehr, dass das die Landeshauptstadt ist. Und warum ist eine sehr gute Frage. Das könnte historische Gründe haben, würde ich jetzt mal sagen. Die haben natürlich auch das Kurhaus in Wiesbaden, den Kurpark, auch so Glücksspiel, ich glaube ein sehr schönes Casino da auch drin. Also hat viel zu bieten, Wiesbaden.
Gibt's da nicht,
als man so denkt. Frankfurt.
Gibt es da nicht irgendwo auch so eine Bundesbehörde oder irgendein Gericht oder so in Wiesbaden?
Das Statistische Bundesamt ist da. Oder wie man im Statistischen Bundesamt sagt, das Buddhistische Standesamt. Ja.
Ja.
Das ist ein Gag.
Ach so, das war ein Gag, ja.
Das war ein Gag.
Okay, ja. Gut. Naja, ja, okay, gut. Henning hält die Fahne hoch für Wiesbaden. Wir halten die Doppelspitze-Fahne hier hoch, Folge 66, und verlassen diesen kleinen Exkurs, der über die Landeshauptstadt oder eben nicht Landeshauptstadt Hessens, und gehen weiter zu einem Verein, der zu zwei Vereinen natürlich, und ein Verein kämpft gegen den Abstieg und einer kämpft eben mit Frankfurt um die europäischen Plätze. Köln gegen Dortmund, überraschendes Ergebnis am Ende, 2:2, hätte ich jetzt persönlich, ich hätte ein komisches Gefühl, aber dass jetzt Dortmund da liegen lässt Punkte, hätte ich jetzt nicht gedacht unbedingt, ist schon auch eine Überraschung, vor allem für Hertha schmerzhaft.
Das stimmt, also natürlich gut für Hertha, dass Haaland da in der 90. noch sich erbarmt hat und noch das 2:2 gemacht hat, weil sonst wäre es so noch schmerzhafter für Hertha gewesen. Aber dass die sich nach einer frühen Führung, also Haaland mit dem Doppelpack, 3. und 90. Zwischenzeitlich lange rausgehalten anscheinend, nach einer frühen Führung da so sich die Butter wieder vom Brot nehmen lässt, dann den Ausgleich zur Pause und nach der Pause dann das 2:1 für Köln, bis kurz vor Schluss sah es ja nach einem sehr überraschenden Heimsieg für den FC aus. Und das hätte Hertha nun gar nicht gebrauchen können. Also Dortmund, wir haben da auch einen kleinen Ton von Edin Terzic, hat sich einfach in der Zwischenzeit zwischen den beiden Treffern in der 3. und 90. zu sehr hängen lassen. Und der Cheftrainer Edin Terzic, der hat gar nicht Fußball gesehen, meinte er. Wir hören da mal rein, was er in der PK nach dem Spiel gesagt hat.
Und in der zweiten Halbzeit wurde das dann etwas besser. Auch wenn dann zwischen der 50. und 65. Minute gefühlt Basketball gespielt wurde, wo es einfach nur noch hin und her ging im Fastbreak, wenig Spielkontrolle da war. Und am Ende, wenn man in der 90. Minute dann den Ausgleich macht, muss man glücklich darüber sein, den Punkt mitzunehmen, auch wenn ich, wie gesagt, denke, dass wir genug Chancen hatten, dieses Spiel zu gewinnen.
Ich dachte erst, dass er da jetzt mit einer Sportart die andere beleidigen möchte, weil man sagt ja irgendwie, wenn Wasserball einfach wäre, würde es ja Hockey heißen oder so. Aber dass er da sagt, also da habe ich Basketball gesehen. So wie das war nicht die hohe Fußballkunst, das war höchstens Basketball, was ich da gesehen habe. Aber natürlich, er meint so den Spielduktus mit schnell hin und her und eben nicht dem klassischen Aufbau, auch mal den Ball in den Reihen halten länger, sondern quasi dieses Shot-Clock-Ding bei Basketball, 24 Sekunden oder 26, was man da hat, die läuft runter und bis dahin musst du eh geworfen haben. Ja, also Dortmund hat sich da zu sehr fallen gelassen, hat dann die Führung aus der Hand gegeben und dann musste natürlich dann auch wiederkommen. Und das haben sie geschafft, aber nur ein Punkt in Köln ist natürlich zu wenig für die Ambitionen. Jetzt sind es 4 Punkte Abstand auf Frankfurt. Und da muss man natürlich, spielt Dortmund noch gegen Frankfurt? Ich gucke das mal nach. Wie hast du das Ergebnis wahrgenommen?
In der Sportschau haben sie es ganz schön auf den Punkt gebracht. Also hätte Köln jetzt vor dem Spiel gewusst, okay, wir nehmen einen Punkt mit gegen Dortmund, dann hätten sie es unterschrieben. Ja, so ärgern die sich natürlich, dass sie nicht noch zwei mehr mitnehmen, ja, und dann da unten auch ein bisschen Luft sich wieder verschaffen, im Vergleich zu Hertha zum Beispiel. Und umgekehrt Dortmund, die ärgern sich natürlich extrem, dass sie nur einen Punkt mitgenommen haben. Hätte man jetzt den vorher gesagt, hätten sie gesagt, das ist zu wenig, aber durch den Last-Minute-Treffer von Haaland freuen sie sich natürlich, dass sie doch noch einen mitnehmen konnten. So. Also alles ein bisschen verquer und es ist auf jeden Fall ja auch wieder. Es zeigt so ein bisschen, dass in dieser Liga dann doch irgendwie jeder nicht jeden schlagen kann, aber doch einige, mal abgesehen von Schalke, doch noch einen überraschenden Punkt holen können. Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Besonderheit in dieser Saison. Und auch gut, bei Dortmund liegt es vielleicht auch daran, dass sie da manchmal sich auch zu sehr rausnehmen und irgendwie vom Mindset her vielleicht noch dann doch ab und zu sich zu sehr hängen lassen, anscheinend, weil sonst wäre Köln da jetzt nicht mehr so reingekommen. Aber auch das hängt ja vielleicht mit dem Terminkalender zusammen. Also das glaube ich, ja, bis auf Hertha nutzen das auch solche Vereine unten gerne mal aus. Ja.
Das stimmt. Ich habe nachgeguckt, Frankfurt und Dortmund spielen noch gegeneinander und zwar am nächsten Spieltag schon. Das heißt, wir haben jetzt eine Länderspielpause und nach der Länderspielpause am Osterwochenende haben wir dann an einem Wochenende Frankfurt gegen Dortmund, wir haben Bayern gegen Leipzig und das Stadtderby in Berlin, Hertha Union, alles an einem Spieltag. Wahnsinn.
Da wird einiges geboten, da freuen wir uns schon drauf. Ja, lass uns noch kurz den Spieltag sozusagen ein bisschen abschließen mit dem Freitagabendspiel, das jetzt auch nicht unbedingt spektakulär war. Knappes Ergebnis, Leipzig gewinnt in Bielefeld mit 1-0, hat aber, glaube ich, Werte von, ich glaube, 80% Ballbesitz oder so, also völlig absurde Werte, auch, glaube ich, die meisten Pässe jemals gespielt oder so in der Bundesliga, keine Ahnung, so ganz, ganz komische Rekordwerte da und dementsprechend ja, haben sie da wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern haben da wahrscheinlich verdient gewonnen. Und Bielefeld natürlich, klar, das Ergebnis ist knapp, aber ich glaube, letztendlich war klar, dass das, also angesichts des Spielverlaufs und auch der Werte, das ist dann einfach, auch wenn sie ein, zwei Halbchancen hatten, nichts wird mit dem Sieg. Und ja, für Hertha gut, weil Bielefeld hat ja letzten Spieltag überraschend gegen Leverkusen gewonnen. Das hätte man nicht gedacht. Insofern umso besser, dass sie jetzt gegen Leipzig dann nochmal verlieren, weil dann bleiben sie wenigstens uns ein bisschen weg von der Bälle.
Das stimmt. Und Hertha kann jetzt quasi im indirekten Duell darf beweisen, dass sie auch Leverkusen schlagen können. Ist natürlich auch, wenn man jetzt verliert heute gegen Leverkusen und Bielefeld hat halt letzte Woche gewonnen gegen die, dann ist das auch so ein bisschen wie ein indirekter Vergleich, dass halt dann doch andere es mal schaffen, gegen die Favoriten Punkte zu holen. Und es wäre jetzt, nachdem Köln Punkte liegen gelassen hat, Bielefelder Punkte liegen gelassen, Mainz, muss man gucken, was die jetzt heute, da ist in einer Dreiviertelstunde Anpfiff, gegen in Hoffenheim holen. Und wenn die jetzt alle Punkte liegen lassen, wäre es natürlich umso wichtiger, dass Hertha da mal einen Dreier holt. Auch mal jetzt zu Hause gegen Leverkusen.
Ja, absolut. Absolut. Und gehen wir kurz die restlichen drei Sonntagsspiele durch. Hoffenheim, Mainz, du hast es angesprochen, ja, sollte... Habe ich ein komisches Gefühl, weil Hoffenheim jetzt auch immer wieder gut ist in solchen Spielen auch mal nicht zu gewinnen, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also, weiß ich nicht. Hertha Leverkusen, ja, keine Ahnung, ich bin ja immer ein Berufsoptimist, im Gegensatz zu dir. Du sagst ja immer, dass alle Spiele, wir verlieren immer alle Spiele gegen die großen Gegner. Deswegen werde ich natürlich auch jetzt wieder für Hertha tippen. Aber ja, so richtig die Argumente hast du halt irgendwann nicht mehr, so wenn du dir anguckst, auch wie sie so gespielt haben, auch gegen Dortmund und so und ach, mit Jahrstein, mit den Patzern und das ist alles irgendwie so eine unglückliche Saison und es wäre gut, wenn wir uns über den Strich halten oder zumindest, naja, Relegation habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Also ich hoffe mal, sie gewinnt. Und dann haben wir noch Freiburg gegen Augsburg. Boah, ja, das ist jetzt auch kein Duell, was mich hier aus dem um 18 Uhr nochmal vor dem Fernseher locken würde, hätte ich gesagt.
Ja, stimmt, das Duell der Burgen. Aber ja, das ist ja, da geht es ja auch um nicht viel. Platz 10 gegen Platz 13. Ja, wird halt auch ausgespielt, ne? Würde man vielleicht, bei FIFA würde man es simulieren in der Karriere, würde ich sagen.
Ja, also Augsburg muss natürlich da punkten, ja, um noch irgendwie sich letztendlich da noch weiter Abstand zu halten, weil die sind jetzt ja auch nicht so wirklich weggezogen von den Abstiegsrängen. Aber es ist natürlich von der Attraktivität her. Wahrscheinlich wird das am Ende dann das beste Spiel heute. Wer weiß. Also wettertechnisch wird es, glaube ich, für Hertha auch wieder so ein schmuddeliges Ding. Es nieselt ein bisschen, es ist kühl, es ist nicht so schön. Zumindest ja. Die Brasilianer im Team um Kundia werden das nicht so geil finden. Aber hilft ja nichts.
Ich habe auch das Gefühl, es ist mal wieder dran. Also ich bin ja der Zweckpessimist hier in der Doppelspitze. Aber alle Spiele gegen die Favoriten verliert man ja nicht in der Saison. Und ich glaube, es ist mal wieder dran für die Hertha.
Und ja, das Problem ist halt ein bisschen, ja, das Problem ist nur, Leverkusen hat jetzt gegen Bielefeld verloren, die sind natürlich auch unter Zugzwang. Und ja. Da ist ein bisschen mehr Qualität noch, leider.
Das stimmt. Aber man darf das Gladbach-Mindset im Kopf nicht vergessen. Vielleicht rufe ich das später nochmal, klinge ich mal in der Kabine nochmal durch, in der Vorbereitung und sag das nochmal an, dass man ja, wenn man Gladbach helfen kann mit einem Sieg gegen Leverkusen, dann hat das in der letzten Saison eigentlich ganz gut funktioniert. Und da muss man drauf aufbauen, finde ich.
Wir werden das Ganze beobachten, gehen jetzt in der kurze Pause, die gar nicht so kurz ist diesmal, sondern ein bisschen länger, denn vorbereitend auf einen großen Jubilar heute, Lothar Matthäus, haben wir für euch nochmal die schönsten Sequenzen seiner großartigen Karriere zusammengestellt, ein bisschen mit Musik unterlegt und das gibt's jetzt hier für euch als Leckerbissen in der Pause. Wir sind gleich wieder für euch da hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Bis gleich.
Bis gleich.
Das ist doch eine Frechheit, dass der pfeift nur für eine Richtung. You think you can play with me? I'm not a child.
Spätestens nach der heutigen 2:1 Niederlage muss man Borussia Mönchengladbach zu den Abstiegskandidaten zählen. Sehen Sie das auch so?
Ganz sicher. Ich habe dir schon vor 2 Wochen gesagt, dass wir ganz sicher zum erweiterten Kreis der Abstiegskandidaten zählen. Und nach dem heutigen Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, gegen den Mitkonkurrenten, können wir ganz sicher zum festeren Kreis der Abstiegskandidaten.
Uns, rote Karte für uns. Der freist uns, der keiner war. Der pfeift doch alles gegen uns.
Saluto, i tifosi dell'Inter e tutti gli sportivi italiani.
Oh, well played again. Matthäus' shot. That's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the World Cup, surely.
Lothar Matthäus, früher oft ein Hans Dampf der Sackgasse.
Umkurfte die Jugoslawen auf der Schnellstraße.
Ich habe nicht mehr das Gefühl gehabt, dass Inter Mailand mit mir für die Zukunft plant, nicht mehr mich als Spieler haben will. Sie haben sich nicht um mich gekümmert und das war eigentlich ein Grund für mich vom Kopf her, dass ich sage, es hat keinen Sinn mehr weiterhin bei diesem Verein zu spielen. Das Oktoberfest bleibt das Oktoberfest, aber ich hoffe, dass Lothar Matthäus am Samstagabend eine gemütliche Maß Bier trinken kann, weil nach einem Sieg schmeckt sie besser als nach einer Niederlage.
hope in the next months I can learn English for understand all questions. And I hope we have a little bit lucky and can win next year the American Soccer Championships.
I respect you a lot. I respect, you don't respect me now in this moment. Okay, finish.
Ja, mit diesen launigen Lothar Matthäus-Tönen, mit chilliger Lounge-Musik begrüßen wir euch alle zurück zur zweiten Halbzeit der 66. Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast am 21. März 2021. Und wir, das bin ich, Henning Schneider aus Friedrichshain, und mir zugeschaltet aus Karlshorst ist mein Kollege Leon Ginzel. Leon, ein ganz großer des deutschen Fußballs, hat heute einen runden Geburtstag, 60 Jahre Lothar Matthäus. Und das sind 60 bewegte Jahre und auch fast 60 Jahre Fußballgeschichte. Nicht ganz.
Ja, total. Also bei der Zusammenstellung dieser Collage ist mir das auch nochmal so bewusst geworden, dass er echt eine durchaus interessante Karriere ja auch hatte. Also sowieso natürlich zweimal Weltfußballer geworden, Weltmeister und bei Inter den UEFA Cup geholt und so weiter. Also wirklich auch Leistungen mit Titeln und so weiter garniert. Aber wie es auch alles anfing bei ihm, also er hat ja bei Gladbach damals seine Karriere gestartet, ist ja auch, das ist ganz interessant, immer auch mit dem Unternehmen Puma sehr eng verbunden gewesen, weil er in der Nähe, diese direkt nebenan nämlich gewohnt hat, sein Vater Hausmeister bei Puma gewesen. Und also er hat irgendwie schon auch so ein bisschen, das ist interessant bei ihm, kommt aus so einer Arbeiterfamilie, also durchaus auch aus nicht so den reichen Verhältnissen, hat sich dann hochgekämpft und wird ja jetzt immer gerne so als, ich würde nicht sagen Schnösel, aber schon so jemand, so ein Neureicher, ja auch gerade so mit diesen Stationen in New York nochmal und so wahrgenommen, aber ich glaube, das hat er irgendwie natürlich auch sich selbst eingebrockt, auch mit seinen ganzen Frauengeschichten und so, aber er ist halt jemand, der eigentlich from the bottom to the top gekommen ist, ja, also sozusagen vom Tellerwäscher zum Millionär und sich das auch mit Leistung und so erarbeitet hat und auch tolle Spiele geliefert hat. Wir haben es gehört, auch zum Beispiel bei der WM 90, da dieses 3-1 gegen Jugoslawien. Ich habe es auch nochmal angeschaut, das ist wirklich ein Wahnsinnstor. Also ein bisschen Sololauf, dann lässt er den einen aussteigen und zieht dann ab aus gut, so 20, 25 Metern und das Ding schlägt ein. Also, was ich sagen möchte, Lothar Matthäus ist ein Großer der Fußballgeschichte, wird jetzt 60 Jahre, Happy Birthday, und es ist, wie bei allen Karrieren, ziemlich viel Licht und am Ende, hinten raus, jetzt auch in dieser Station New York und so, ein bisschen Schatten. Aber was ich cool finde, er hat sich viel getraut. Und das gibt es ja bei einigen auch nicht. Die bleiben immer an einem Ort und an der Stelle stehen im Leben.
Das stimmt. Und es sind, wenn man das zusammenrechnet, 79 ist er zu Gladbach gekommen und 2000 hat er bei den Bayern seine europäische Karriere beendet, ist dann nach New York zu den Metrostars. Und das sind 21 Jahre, die er auf Top-Niveau in Europa Fußball gespielt hat, Deutschland und Italien. Und das ist eine Wahnsinnskarriere. Das sind über zwei Jahrzehnte und eine Wahnsinnszeit. Und es ist natürlich das alte, beliebte, bekannte Fußballerproblem. Du hast einfach ein Karriereende und stehst noch mitten im Leben oder sogar noch vor der Lebensmitte. Und hast halt noch wahnsinnig viel Zeit, dir diese Wahnsinnskarriere noch dann auch kaputt zu machen, ist ein hartes Wort. Das sind ja auch Erfolge, die einem niemand mehr nehmen kann, wie man so schön sagt. Aber halt noch eine zweite Karriere zu machen. Also Zeit für zwei Karrieren. Und das ist dann halt auch schwierig, wenn du was hast, was du wahnsinnig gut machen kannst, nämlich Fußball spielen, dann nicht mehr machen kannst, weil es einfach körperlich nur bis Mitte 30 geht. Was machst du dann noch? Weil du hast das schon gefunden, was du am besten kannst und hast noch die Chance, was Zweites zu machen. Und bei einigen ist das dann ein Trainer werden und bei anderen nicht. Und da muss man gucken, findet man eine Aufgabe. Und da hat Lothar Matthäus eben so eine Weile gebraucht, wo er ein bisschen rumgesucht hat. Und das hat er natürlich sehr öffentlich gemacht. Das wurde sehr wahrgenommen. Die Trainerposten, die nicht geklappt haben, die Frauengeschichten, die sehr zahlreich waren in den Augen vieler. Und das ist eine schillernde Figur. Aber wenn man allein diese sportliche Karriere sieht, ist es eine herausragende fußballerische Instanz in Deutschland und auch in Europa.
Was bei ihm halt auch mal cool war, fand ich, als Spieler zumindest, muss sagen, ich habe ihn nie so wirklich gemocht oder so, aber jetzt vielleicht im Nachhinein sieht man ja auch einiges nochmal anders, und das war auch nicht unbedingt unsere Generation, ne? Das muss man auch mal dazu sagen, aber so kratzt er so gerade noch so daran, das heißt, mitbekommen haben wir ihn schon noch, aber er hat jetzt nicht mehr so aktiv dafür gesorgt. Wir haben eher so die Kapriolen wieder mitbekommen. Aber hatte eine gewisse Dynamik einfach auf dem Spielfeld und eine Kreativität und auch so einen Kampfgeist. Und das alles zusammen siehst du halt heutzutage selten in einer Person. Also jemand, der kreativ gestaltet und gleichzeitig aber auch antreibt und irgendwie den Mund aufmacht nach dem Spiel, haben wir ja auch gehört, auch gerne mal ein bisschen auf den Putz haut und so und den Schiri beleidigt und so. Das gehört alles dazu. Solche Typen, ne, das ist ja immer diese ewige Debatte, solche Typen hast du halt sehr wenige noch. Erinnert mich am ehesten noch vielleicht ein Kimmich oder so dran, ja. Der auch im Mittelfeld so dynamisch ist, aber nicht so torgefährlich vielleicht ist wie Lothar Matthäus, weil er natürlich auch nicht auf der 10 spielt, sondern eher auf der 8 oder so. Aber so, der auch so ein bisschen beißt und ein Lautsprecher ist. Das verbindet die beiden in dem Fall so. Aber du hast selten so eine Kombination aus Kreativgeist und ich glaube, das hilft dann auch, wenn du dann mal ins Ausland gehst, zum Beispiel nach Italien, ja, und da irgendwie Meister wirst, den UEFA Cup holst und da nochmal Erfahrung sammelst. Ich meine, er hat auch Italienisch gelernt. Es gibt dann Interviews, wo er dann auch ein bisschen flüssiger spricht, nicht? Bei der Vorstellung ist es noch sehr, was man auch verstehen kann, bruchstückhaft und dann spricht er aber wirklich Italienisch. Und das finde ich halt cool, dass er es sich getraut hat, weil ganz viele Spieler bleiben eben immer in einer Liga in Deutschland eben und trauen sich nicht nochmal ins Ausland zu gehen oder so. Und gar nicht mal jetzt auch sozusagen nur des Geldes willen, sondern ich glaube, er hat das auch so ein bisschen gemacht, um sich, ja, seinen Horizont zu erweitern. Dann ist er zurückgegangen nach München, so, okay. Dann hat er diesen Schritt nach New York gemacht, das macht ja auch nicht jeder. Ne? Damals war das ein bisschen on vogue auch, ne, aber ja, also ich muss sagen, das finde ich cool, was er danach gemacht hat. Gut, da kann man sich drüber streiten. Ich habe ja auch schon gesagt, ich würde ihn jetzt auch nicht als Nationaltrainer oder so sehen, ja, als Nachfolger von Yogi. Aber er hat eine respektable Karriere vorzuweisen und allein der WM-Titel 90 natürlich, das nimmt einen dann keiner mehr weg. So, das sind diese großen Erfolge, die du dann hast. So wie die 2014er Weltmeister ja auch immer damit in Verbindung gebracht werden. Also schon interessant und auch, ja, eine interessante Vita einfach.
Ich finde, man kann sich fast wundern bei ihm, auch bei dem, was du gerade gesagt hast, dass er nicht so ein erfolgreicher Trainer ist bisher. Weil wenn das einer ist, der auf dem Feld sowohl ein Antreiber, ein Motivator, ein Motor war, aber auch ein Kreativer, der auch mal einen anderen Weg gegangen ist, auch vielleicht mal selbst überlegt hat, wie er das Spiel bereichern kann, unabhängig davon, was jetzt die Mannschaftstaktik und was der Trainer so sich ausgedacht hat, der ja also verstanden haben muss, wie das funktioniert auf dem Feld, dass der dann nicht das übersetzen konnte bisher, in den Trainerjob, könnte einen fast wundern. Also ich glaube, wenn man jetzt so im Jahr 2000 wäre und man würde sich überlegen, wer könnte vielleicht jetzt als ehemaliger Spieler oder damals noch aktiver Spieler ein guter Trainer werden später, ich glaube, da hätte der ein oder andere Lothar Matthäus schon aus dem Hut gezaubert als Namen. Das hat halt nicht so gut funktioniert. Also es steckt vielleicht auch noch mehr dahinter. Es ist ja jetzt auch, ja, irgendwelche Qualitäten scheinen zu fehlen, die einen Trainerjob, einen Trainerposten oder einen guten Trainer ausmachen. Das finde ich eine ganz, ganz spannende Personalie, Lothar Matthäus. Also ist ja auch im Zusammenhang vielleicht in einer Doppelspitze für den DFB, könnte da vielleicht was gehen.
Ja, da bleibe ich dabei. Das wird, glaube ich, einfach schwierig aufgrund seines eingeschlagenen Karriereweges und seiner wenig vorhandenen Erfahrung als Trainer leider. Aber ich finde den Punkt spannend, so rum, dass er als Spieler ja durchaus dieses Verständnis hat und dann als Trainer eben nicht. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, alle großen Trainer aktuell, Kloppo, Tuchel und auch irgendwie zum Beispiel Mourinho oder so, Jogi Löw auch, das waren ja nie die riesig herausragenden Feldspieler vorher, sondern die haben gespielt und teilweise auch viele Spiele gemacht, so, ne, aber auch dann eher so zweite Liga oder so, wenn überhaupt, auch ein Nagelsmann, aber sind jetzt halt keine herausragenden Weltfußballer oder so gewesen. Ja, der Einzige, der mir jetzt einfällt, der aktuell auf dem Niveau Coach ist, ein Zidane. Mag noch mehr geben, bestimmt. Lampard oder so weiter, die gut, ist rausgeflogen, Gerard und so. Aber ja, also was ich sagen möchte, da kommen halt nicht so viele von diesem Kaliber, die das auch sowohl als Spieler als auch als Trainer abrufen können. Woran es liegt, schwierig zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, bei Lothar ist es zum Beispiel so ein Punkt, er ist ja jetzt ja auch nicht der einfachste Mensch im Umgang gewesen, könnte ich mir vorstellen, weil er eben sehr impulsiv und sehr, sehr exzentrisch irgendwie auch ist. Und das dann irgendwie zurückzustellen und im Team zu arbeiten auf einer sozusagen Position als Trainer, wo du ja auch Verständnis haben musst für junge Spieler, da musst du die mal zur Seite nehmen und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so seins ist. Er ist eher jemand, der dann, wie sieht man jetzt ja auch gerade, analysieren kann und Spieler und Spiele, ja, sozusagen so ein bisschen auseinandernimmt und sich guckt, okay, was läuft gut, was läuft schlecht, und da eine fachliche Meinung zu entwickelt. Aber ich glaube, er ist in so einem Gefüge, Mannschaft, ich trainiere eine Mannschaft, mach sie besser, nehme auch mal Leute raus und spreche mit denen einzeln. Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, ist nicht so seine Stärke.
Da könntest du recht haben. Also es muss was geben, was ja, was fehlt. Und das ist sicherlich nicht das Spielverständnis an sich. Das, er ist ja auch ein guter Experte und war ein sehr guter Spieler. Und er hat ja Versuche angenommen und auch zahlreiche und auch auf verschiedenen Ebenen, Vereinsmannschaften, Nationalmannschaften. Er hat natürlich nie mit so richtigen Stars zusammengearbeitet. Also deutsche Nationalmannschaft wäre jetzt ja eine Mannschaft mit sehr vielen wirklich sehr, sehr talentierten Spielern. Ungarn und Bulgarien, wo er bisher Nationaltrainer war, haben wir doch ein anderes Spielermaterial insgesamt. Und ist die Frage, ob er da vielleicht noch einen anderen Zugang hätte. Aber ich denke auch, da wäre ein Erfolg schon vorzuweisen und auch dann eine andere Erfahrung und auch ein anderes Portfolio im Bewerbungsschreiben, wenn da bestimmte Qualitäten wahrscheinlich wären, die vermutlich nicht da sind. Also
man darf gespannt bleiben. Man könnte als Beispiel ja auch, sorry, dass ich da genau reingehe, aber man könnte als Beispiel auch zum Beispiel Jürgen Klinsmann nehmen, der ja als Spieler auch eine super Karriere hingelegt hat, als Trainer eher nicht so erfolgreich, ja. Also bei den Bayern ja auch rausgeflogen, in den USA nicht konsequent dann Trainer geblieben. Bei der Hertha müssen wir nicht drüber reden, spezielles Kapitel, auch da keinen Erfolg gehabt, oder? Also auch ein schwieriger Typ, glaube ich. So, also das ist, glaube ich, du kannst manchmal diese individuelle Klasse, die du auf dem Spielfeld unter Beweis stellen kannst, nicht ummünzen in eine Qualität, die du als Trainer dann unbedingt hast. So. Bei Cleansy nochmal ein anderer Fall, der hat ja schon auch viel bewegt, so beim DFB, aber ich glaube, so über längere Frist, Längerfristigkeit wird es dann, glaube ich, schwierig. Und bei Lothar habe ich auch das Gefühl, dass er vielleicht nicht unbedingt respektiert wird bei den Spielern aufgrund seiner sehr bunten, schillernden seines bunten, schillernden Ausklangs am Ende der Karriere und eben auch der wenig vorhandenen Trainerpraxis. Aber ich glaube, ja, dass das dann eher eine Rolle spielt und ja, es wird vielleicht dann doch eher der Experte bleiben als der Nationaltrainer. Aber ja, wie feiert er heute? Wie feiert Lothar Matthäus seinen Geburtstag, Henning? Was glaubst du? Er wohnt ja in Budapest. Ich weiß ja, ob er heute im Einsatz ist für Sky, kann natürlich sein. Aber eher vielleicht dann doch zu Hause. Was bekommst du Lothar Matthäus zum Geburtstag?
Das ist eine gute Frage. Budapest, Ungarn scheint ja eher locker zu sein, so wie da alle britischen Mannschaften ein- und ausreisen durften und die Spiele stattfinden konnten da im Stadion. Vielleicht ist da mehr möglich, als man es sich hier so vorstellt in Berlin. Vielleicht kann man da mit 2, 3 Leuten mehr anstoßen. Aber es ist eine gute Frage. Wie sieht so ein Geburtstag aus von Lothar Matthäus? Der 60. Ich glaube, es ist nicht so ein klassischer 60. Geburtstag. Ich glaube, das sieht alles jünger aus. Also jetzt, die Feier sieht jünger aus als 60. Kann ich mir vorstellen.
Er sieht ja auch nicht aus wie 60.
Das stimmt, hat sich sehr gut gehalten und auch sehr gut in Form. Er macht, glaube ich, immer noch sehr viel Sport. Also so wirkt er auf jeden Fall, wenn er da sitzt mit so leicht aufgeknöpftem Hemd bei Sky im Studio. Also der macht auf mich einen sehr, sehr vitalen Eindruck. Ich glaube, das wird auch sehr vital gefeiert, können wir vorstellen.
Ich bin gerade auf seinem Instagram-Account, um mal zu sehen, was er da so postet. Und er postet einfach mal so passend zu seinem Geburtstag so ein Best-of seiner Tore. Also ich sehe hier ein Tor von Gladbach, mach jetzt mal den Sound nicht an, dann sehe ich hier bei den Bayern eine schöne Bude, direkt Abnahme, knallt er das Ding da in den Winkel, dann noch ein Türchen. Also er feiert sich so ein bisschen selber. Das ist ja auch nicht schlecht. Dann hier die Meistertitel natürlich. Also er ist auf jeden Fall, genießt er selber, dass er 60 wird, offenbar.
Man muss ja auch sagen, dass er in seiner Karriere über die 20 Jahre 3 Vereine nur beglückt hat und in 4 Stationen. Also in den Bayern war er ja zweimal, in den 80ern einmal und dann die 90er über. Also hat auch eine sehr, sehr konstante Karriere. Keiner, der jetzt viel rumgereist wäre, hier ein Jahr, da ein Jahr, hier ein halbes Jahr, weiß nicht, so Balotelli-mäßig oder Kevin Prinz Boateng auch, der wahnsinnig viele Stationen hatte in seiner Karriere. Ein sehr konstanter Typ. Also Ich glaube schon, dass er schwierig im Umgang ist, aber trotzdem hat er Mittel und Wege gefunden und halt auch sportlich überzeugt, dass er 4 Jahre dann bei Mailand bleiben konnte. Und auch in keiner Station, also da war 5 Jahre Gladbach, 4 Jahre Bayern, 4 Jahre Mailand und dann 8 Jahre Bayern bis 2000. Also
nicht zu vergessen seine kurze Visite in New York. Das ist sozusagen sein 4. Verein, auch wenn es natürlich nur sehr kurz war. Aber ja.
Ja.
Ja, also eine gewisse Vereinstreue, man verbindet ihn natürlich hauptsächlich, finde ich, mit den Bayern, so, weil er da natürlich auch eine prägende Zeit hatte, auch Niederlagen, ja, mit dem Champions-League-Finale gegen Man U, diesem Sekundenaus da kurz vor Schluss und so, das sind natürlich auch große Niederlagen oder auch, ich erinnere mich an ein DFB-Pokalspiel, ich weiß nicht, ob es Finale sogar war, wo er noch einen Elfmeter verschießt und so, also alles so Sachen, wo er auch große Siege, ne, ich glaube 7-mal Deutscher Meister, aber auch ein paar Niederlagen eingesteckt hat und deswegen verbindet man ihn immer damit und auch seinen Auftritt im Oktoberfest hat er ja selber gesagt. Das war natürlich sein Fest. Also,
ja.
Lothar, wir werden noch viel von dir hören, nehme ich an. Wünschen alles Gute. Lass dich feiern. Und er ist ja auch ein bisschen altersmilder geworden. Ein bisschen ruhiger auch. Also, ist alles ein bisschen runtergekühlt.
Das stimmt. Und auch eine sehr positive und persönlich, also nette Geste fand ich, dass er 2018 ist er nochmal zu seinem Heimatverein Herzogenaurach, wo er quasi die Fußballkarriere angefangen hat für ihn. Wo er 78 bis 79 gespielt hat, da ist er 2018 nochmal zurück für ein Spiel und hat quasi sich nochmal das Trikot seiner Urheimatmannschaft nochmal für ein Spiel übergestreift und ich glaube so eine Stunde hat er gespielt, ist dann ausgewechselt worden und hat quasi auch diesen dem Verein nochmal die Ehre erwiesen, da nochmal quasi sein letztes Pflichtspiel, wenn man so will, da zu absolvieren. Also auch eine schöne Geste, auch toll natürlich für die Spieler dort mit einem ehemaligen Weltfußballer und Weltmeister das spielen zu dürfen. Also insgesamt auch so eine Geste, die finde ich nicht zu dem klassischen 90er-Jahre-Matthäus passt. Also passt vielleicht eher in die Richtung Altersmilde und das könnte noch ein schöner Karriereausklang auf ihn warten, glaube ich. Wenn er ein bisschen ruhiger wird und so ein bisschen sachlicher und weitermacht eigentlich, wie er es in den letzten Jahren gemacht hat. Finde ich, macht er eigentlich ganz gut.
Ja, Lothar Matthäus. Wie gesagt, wir werden noch einiges von ihm hören. Irgendwas wollte ich noch ergänzen, es fällt mir jetzt aber nicht mehr ein. Ach so, ja, genau, ich wollte sagen, dass diese Zwiespältigkeit zwischen auf der einen Seite irgendwie so schillernd und auf der anderen Seite so bodenständig, das ist das, was so bei mir so hängen bleiben wird, nochmal auch jetzt in der Auseinandersetzung mit der Person jetzt im Zuge der Recherche, jetzt auch für diese Folge nochmal. Ja, kommen wir zu seinem großen Verein, dem FC Bayern, der jetzt die Champions League Auslosung natürlich auch mit Spannung verfolgt hat fürs Viertelfinale. Das werden wir jetzt kurz besprechen und dann geht es nochmal mit einem Ausblick auf die Länderspiele, die noch anstehen und natürlich auch den deutschen Kader und wer da so nominiert wurde und wer nicht. Und Champions League Auslosung, Wiederauflage des Finales aus der letzten Saison. Bayern trifft auf Paris Saint-Germain. Nicht einfach, aber Paris nicht in der Form wie in der letzten Saison. Also da können die Bayern auf jeden Fall, denke ich, weiterkommen. Dortmund gegen Man City ist dann schon eine ganz andere Hausnummer, weil Man City aktuell, wir haben es in der letzten Folge angesprochen, so mit Bayern aktuell die europäisch stärkste Saison im Vergleich spielt. Dann haben wir Porto gegen Chelsea. Ja, da liegt die Favoritenrolle eher bei Chelsea natürlich. Porto somit das überraschendste Team jetzt in der Runde der letzten 8. Und Real gegen Liverpool, das ist auch ein schönes Duell. Das man sich gerne anschauen wird, denke ich. Und da ist die Favoritenrolle gar nicht so klar, weil Liverpool international deutlich besser spielt als jetzt in der Liga. Also da würde ich fast eher auf Liverpool sogar setzen. Henning, wie siehst du es? Also gehst du mit, wenn ich sage, Bayern schafft es gegen PSG, aber Dortmund wird es schwer haben gegen Man City?
Ja, komplett. Also ich finde es sehr, sehr schön gelost, muss ich sagen. Ich hätte jetzt Bayern gegen Man City zum Beispiel nicht so gern gesehen in der Runde schon. Ich finde, das ist ein Traumfinale. Die beiden, natürlich aus deutscher Sicht auch mit dem deutschen Vertreter und ich glaube, das sind auch die beiden Mannschaften, die da am besten in Form sind. Das ist also, wäre also schön, wenn die sich, sagen wir, frühestens im Halbfinale treffen würden. Ich denke auch, dass Bayern gegen PSG gute Chancen hat. Dortmund wird sehr, sehr schwer haben gegen Manchester City. Und ich finde auch Porto, Chelsea und Real Liverpool ist eigentlich genau so, hätte ich mir das, glaube ich, zurechtgelegt, wenn ich Losfee, also nicht Losfee, sondern Wie nennt man doch die Los? Die Losfee zieht die Lose, oder? Und wer ist die Instanz, die da die Lose quasi das Schicksal spielt?
Du wärst die Losfee gewesen. Also, du hättest, du wärst die Losfee gewesen.
Ja. Da ist die Fee los, ne? Bei der Losfee. Aber die Losfee hat ja quasi keinen Einfluss, die zieht ja nur die Sachen raus. Also wenn ich es mir quasi aussuchen hätte können, wer da gegen wen spielt, hätte es vielleicht genauso ausgesehen. Das ist natürlich schön für mich. Und ich glaube, es geht aber auch vielen anderen so. Porto, Chelsea sind so ein bisschen, also Porto ist der Außenseiter, würde ich sagen, weil dort Dortmund ja auch sehr, sehr knapp nur weitergekommen ist. Und Porto Dortmund wäre auch schön gewesen. Portmund wäre der Hashtag der Partie geworden. Aber Porto-Chelsea, da haben auch beide die Chance weiterzukommen. Und beide hätten jetzt vielleicht gegen Manchester City etwas schlechter ausgesehen. Aber Real-Liverpool auch spannend. Beide in der Liga nicht top drauf. International aber ganz gut. Real hat sich ja gegen Bergamo nach dem sehr knappen und schmeichelhaften Sieg im Hinspiel doch im Rückspiel dann ganz gut präsentiert und das relativ deutlich gewonnen. Und auch Liverpool, 2x2-0 gegen Leipzig. Also das kann alles sehr spannend werden. Und also Dortmund muss man beide Daumen drücken, Bayern 1,5. Und dann vielleicht ja zwei deutsche Mannschaften weiter, aber ich sehe eher Manchester City etwas vorne.
Es sei denn natürlich, dass Haaland mal wieder einen Sahnetag erwischt und Man City da gefährdet. Ja, gehe ich mit. Also ich glaube, dass Porto-Chelsea, das stimmt schon, dass es auch gar nicht so klar ist. Also klar, Chelsea eher vielleicht vorne so vom Kader her, aber Porto kann da relativ befreit auch aufspielen. Warum nicht, ne? Und es ist ja auch ganz gut, dass eigentlich kein Team oder nicht zwei Teams aufeinandertreffen aus einer Liga. Das ist ja auch mal sonst ein bisschen blöd. Und das ist eigentlich auch ganz gut verteilt in dem Fall. Ja. Und ich glaube, die spielen jetzt auch schon, ehrlich gesagt, in 10 Tagen oder so. Also ich glaube, das geht jetzt ratzfatz. Also,
7. April, glaube ich. Ich glaube, nach Ostern direkt.
Ja, die sind jetzt, ist schon alles bald wieder so weit, weil sie müssen natürlich jetzt auch, wann auch immer diese Europameisterschaft noch stattfinden soll im Sommer, das wissen wir ja auch alle noch nicht. Und wo vor allen Dingen, da äußert sich ja auch keiner zu. Jetzt ist ja klar, dass die Olympia wird ohne Zuschauer stattfinden, aber die Europameisterschaft, da hat sich bisher noch keiner zu geäußert von der UEFA, weil ist ja auch noch super viel Zeit. Nicht. Also das ist auch nach wie vor so völlig bekloppt, dass da noch keine konkrete Aussage zu da ist, weil de facto ist es ja nach wie vor so, dass geplant ist, die in halb Europa stattfinden zu lassen. Aber das kannst du ja knicken. Also, selbst wenn jetzt die Zahlen dann wieder bis Juni runtergehen, aber sorry, also das, nee. Und sehr wahrscheinlich auch ohne Zuschauer. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie großartig Zuschauer im Stadion sind. Es werden jetzt ja einige so Testläufe gestartet, unter anderem in Rostock zum Beispiel, mit Zuschauern im Stadion, dann so Schnelltesten so davor. Aber das bei einer Europameisterschaft noch zu installieren, so ein System, nee, das glaube ich nicht. Und dementsprechend glaube ich, dass eher wieder so eine Art in einem Land Nummer werden, wo auch immer das dann sein wird. Keine Ahnung, vielleicht wieder Portugal oder so.
Ja. Budapest vielleicht. Die haben sich ja doch qualifiziert dadurch, dass sie wenig Einreisebeschränkungen haben. Also da muss viel passieren, dass man in Budapest nicht ins Land und in die Stadt reinkommt, also in Ungarn.
Mal sehen. Ja, naja, genau. Aber ja, das wird interessant. Aber genau, deswegen sind die Spiele natürlich jetzt auch in ziemlich einer Abfolge und auch in der Europa League. Da gab es noch mal so eine durchaus große Überraschung, finde ich. Tottenham rausgeflogen noch gegen Dynamo Zagreb. Orsic ballert da Tottenham raus. Und dementsprechend haben wir folgende Paarung jetzt im Viertelfinale. Auch sehr, sehr schöne Duelle dabei, finde ich. Zum Beispiel Ajax gegen Rom. Das klingt doch echt nach europäischem Fußball. Dann haben wir Arsenal gegen Prag, Zagreb gegen Villarreal und unser Team Granada trifft auf das vielleicht stärkste verbliebene Team noch da. Wobei, ja, gut, kann man gar nicht so sagen, weil Arsenal und auch Rom und Ajax sind, alles ist sehr ausgeglichen. Also jedenfalls trifft Granada auf Man U. Ja, es sind schöne Duelle auch. Auch das, ne, da siehst du jetzt auch keinen klaren Favoriten. Es ist relativ ausgeglichen alles. Wird eine spannende Schlussrunde da in der Europa League auch.
Das stimmt natürlich. Ein Hammer, dass Tottenham das nicht geschafft hat, das 2-0 aus dem Hinspiel da über die Ziellinie zu bringen. Ansonsten, ja, Ajax-Rom, super Duell. Granada natürlich das Hammerlos erwischt. Wenn man, hast du Scheiße am Schuh. Aber es ist natürlich auch ein Wahnsinnserfolg, da in diese Runde gekommen zu sein und da jetzt in diesem illustren Kreis da mitkicken zu dürfen. Und wer weiß, also Hinspiel erstmal zu Hause, wenn man da, vielleicht kann man da die Überraschung schaffen. Also ich meine, Zagreb ist ja doch jetzt Vorbild vielleicht für Granada. Und es sind ja doch auch schon, Molde hat ja auch Hoffenheim rausgekickt, wenn ich mich da nicht vertue. Auf jeden Fall einen deutschen Vertreter. Ja, Zagreb, Villarreal, da ist, würde ich sagen, alles offen. Arsenal, Prag. Prag kann auch ein ekliger Gegner sein. Da müssen sich die Londoner Spitzbuben hüten. Aber das kann also, auch sehr...
Das ist ja hier alles, also Karlauer, ist jetzt hier die Karlauer-Minute angebrochen bei Henning Schneider? Oder die Floskel-Zeit? Oder was ist jetzt hier gerade angebrochen? Ist es hier so 13.30 Uhr, da wird es dann so ungefähr, geht's dann los mit dir oder was? Oder muss man sich Sorgen machen? Oder
Phrasen for Future ist das alles. Phrasen for Future. Unsere Kampagne gegen den Klimawandel. Und es war ja gerade große Demonstration. Es ist ja schwierig gerade zu demonstrieren, aber jetzt am Freitag war die Oberbaumbrücke, das Berliner Wahrzeichen über der Spree, gesperrt. Das war nur der Fußgängertunnel, war da passierbar und es ist mein täglicher Arbeitsweg. Deswegen habe ich das zur Kenntnis nehmen müssen. Da wurde der ganze Boden bemalt und wir wollen natürlich auch unseren Beitrag leisten. Deswegen wird das Phrasenschwein hier fleißig gemästet.
Okay, na naja, gut. Ja, ja. Gut, Granada gegen Menü, da wollte ich nochmal kurz, da will ich jetzt, also da hast du gesagt, hast du Scheiß am Fuß, das finde ich sehr drastisch. Also ich meine, das ist ein geiles Los einfach erstmal und ja. Ich glaube, die freuen sich da, das hätten sie nicht mit gerechnet, dass sie jetzt im Viertelfinale stehen. Und eben. Ist auch mal wieder interessant, wo dann die Spiele stattfinden. Ich glaube, England ist jetzt nicht mehr, oder Großbritannien ist jetzt nicht mehr als Risikogebiet, zumindest als Variantengebiet eingestuft oder so. Dementsprechend ist jetzt gar nicht so klar, ob da die Spiele nicht einfach auch stattfinden können. Also, ja, werden wir sehen.
Ist auch das in Anführungsstrichen Schöne daran, dass die Variante sich jetzt in Europa relativ weit verbreitet hat, dass man jetzt da England nicht mehr außen vor lassen muss. Weil das ist jetzt lang nicht mehr deren Ding, diese Variante. Ist ja, glaube ich, in Deutschland für 70-75% der Infektionen zuständig aktuell. Deswegen, ja, hat sich, ist Europa doch zusammengewachsen in dieser Sache.
Ja, über das Virus zusammengekommen, das ist doch toll. Dank Corona. Oder halt auch manchmal auch eben nicht, weil dann doch viele Länder noch eigene Entscheidungen treffen. Es ist alles. Es bleiben verrückte Zeiten. Und in diesen verrückten Zeiten finden natürlich auch Länderspiele statt. Wie sollte es anders sein? Natürlich muss die WM-Qualifikation gespielt werden. Das ist doch völlig klar. Für eine Weltmeisterschaft wohlgemerkt in Katar. Ganz genau. Ah. Da gibt es ja auch nach wie vor Diskussionen, ob Deutschland das nicht einfach boykottieren sollte. Der holländische Rasenhersteller, der eigentlich den Rasen liefern sollte, hat das Ganze jetzt übrigens schon boykottiert und liefert den Rasen nicht. Deswegen ist aktuell unklar, wo Katar das Grün herbekommen soll. Wenn das überhaupt alles stattfindet, das ist ja alles noch in den Sternen. Und ja, auf jeden Fall finden jetzt für dieses glorreiche Turnier dort eben die Qualifikation statt. Und Deutschland spielt gegen Island am Donnerstag in Duisburg. Und da wird Uli Hoeneß seine Premiere feiern, denn RTL überträgt das ganze Jahr und Uli ist Experte. Danach am Sonntag noch das Spiel gegen Rumänien in Bukarest. Und Uli hat natürlich einiges zu besprechen, weil es ist die Abschiedstour von Jogi Löw. Es ist klar, Jogi ist nach der EM, wenn sie denn so stattfindet oder auch nicht, egal, wird auf jeden Fall nicht mehr Trainer sein. Und Uli kann dann schon mal einen kleinen Vorgeschmack dran geben, ob Hansi Flick, also sein Bayern-Trainer Hansi Flick, vielleicht die Nachfolge antritt.
Das stimmt, da könnte der doch eigentlich ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern. Wird wahrscheinlich auch versucht werden, von Seiten RTL da exklusiv die Story ihm aus der Nase zu ziehen. Aber ich denke, da ist Uli Hoeneß Profi genug und Choleriker genug, um da ablenken zu können von der Thematik. Man darf gespannt sein. Jogi Löw bereitet jetzt ja quasi oder qualifiziert oder versucht, das Team zu qualifizieren für ein Turnier, bei dem er gar nicht mehr Trainer sein wird. Also ich glaube doch, dass er trotzdem die Ambition hat, das jetzt nicht den Karren in den Sand zu fahren, weil er denkt, ich sitze eh nicht mehr drauf, wenn es soweit ist. Aber ist, glaube ich, auch ein komisches Gefühl für ihn. Also, dass er die Quali jetzt noch macht und also wahrscheinlich ja auch nicht komplett. Oder ist die Quali vor der EM? Komplett wahrscheinlich nicht, ne? Nein, die wird ja noch nach der EM stattfinden.
Ich denke, das kann man sich ausrechnen und es wäre, auch das wäre für so einen Spielplan, glaube ich, dann der Overkill, wenn du die noch vor der EM reinquetscht, die das weiß stimmt. nicht viele Spiele. Nee, die werden
natürlich
danach stattfinden.
Viele Monate hinweg, das heißt, er wird nur einen Teil dieser WM-Quali austragen, aber aller Anfang ist schwer und Island ist da, würde ich sagen, auch aus der deutschen Gruppe das attraktivste Los, also gleich mal das Topspiel der Gruppe zum Anfang. Wobei man straucheln tut man ja meistens über die kleineren Gegner. Aber die Qualifikationsturniere hat Deutschland ja eigentlich in den letzten Jahren sehr souverän gespielt und deswegen darf man sich da, glaube ich, freuen. Man darf sich auch freuen auf einen Kader, der einige neue Gesichter bereithält. Und unter anderem dabei vom FC Bayern Musiala, der sich ja gegen England und für Deutschland entschieden hat. Das war, glaube ich, für den DFB und für den deutschen Fußball eine sehr schöne Entscheidung. Und ja, Leon, was sagst du zum Aufgebot zu Jogis Jungs?
Ja, es ist eher spannend, wer nicht dabei ist. Ne? Also ich wollte mir gerade nochmal anschauen, wer sonst noch übrigens so in der Gruppe, der deutschen Gruppe, so ist in der WM-Qualifikation, weil ich das gerade nicht mehr im Hinterkopf hatte. Nordmazedonien ist ja noch mit dabei. Armenien, Liechtenstein und genau, Island und Rumänien. Ja, das war's. Also ich sag mal so, ja, gibt stärkere Gruppen. Also das sollte man dann doch schaffen. Ja, zum Kader. Also Musiala ist dabei, Wirtz ist dabei, Younes. Hattest du das schon erwähnt, dass Younes auch mit dabei ist? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe leider gerade mit halbem Ohr zugehört. Tut mir leid. Aber auf jeden Fall Musiala hast du ja erwähnt. Das ist, finde ich dann auch. Ich weiß, also da frage ich mich dann auch, ne? Hat Musiala jetzt wirklich die Leistung schon geliefert, dass er direkt nominiert wird? Sehe ich gar nicht so krass. Also da hätte ich lieber ehrlich gesagt einen Arnold oder so mitgenommen. Oder was weiß ich, naja gut, Max Kruse hat eh schlechte Karten, Thomas Müller ist noch die Frage, wird vielleicht spontan nominiert. Aber das finde ich so ein bisschen schwierig, weil jetzt zu sagen, geil, der ist jung, der hat sich für uns entschieden, den nominiere ich sofort. Puh, also das finde ich schon gewagt, weil aus meiner Sicht hat er jetzt noch nicht die konsequent starken Leistungen gebracht. Im Gegensatz zu einem Arnold zum Beispiel, der die ganze Saison sehr, sehr konstant und sehr, sehr gut spielt bei Wolfsburg.
Ja, ist natürlich auch die Frage, ich habe mich gefragt, ab wann darf man nicht mehr für eine andere Nationalmannschaft spielen? Also hat er sich jetzt schon quasi fest entschieden oder muss der einmal aufgelaufen sein? Und vielleicht will Jogi Löw ihm jetzt einmal den Einsatz geben und danach ist es quasi fix. Und wenn man ihn jetzt nicht mitnehmen würde, würde man vielleicht das Signal senden, ja, schön, dass du dich entschieden hast für uns, aber so wichtig bist du uns eigentlich gar nicht. Und vielleicht könnte er dann doch noch zu England wechseln. Ich bin da gar nicht sicher, wie das juristisch ist. Ich will jetzt auch Jogi Löw nicht unterstellen, dass er den jetzt quasi binden will an Deutschland, aber ich glaube zumindest kann man es auch so darstellen, dass man ihm jetzt quasi auch das Zeichen gibt, Dankbarkeit dafür, dass er sich entschieden hat für Deutschland und ihm auch jetzt quasi schon in der ersten Gelegenheit vielleicht den Kaderplatz gibt. Aber vielleicht ist da auch der Gedanke dahinter?
Boah, aber das kann ja nicht das Argument sein, weißt du, zu sagen, cool, oh, danke, dass du dich für uns entschieden hast und die dann gleich zu nominieren, du hast ja noch ein bisschen Zeit dann auch und so. Ich glaube, das finde ich merkwürdig irgendwie. Also ich, ja, aber das ist auch so ein klassischer Löw und das ist auch das, was man ihm ja oft vorgeworfen hat, dass er gewisse Leute einfach nicht nominiert, obwohl sie Leistung bringen, ja? Zum Beispiel wie ein Arnold jetzt. Und das ist, da bleibt er seiner Linie treu und ja. Younes finde ich gut, weil er auch bei Frankfurt sehr stark spielt. Ja, wird man jetzt sehen.
Stimmt,
also wie das jetzt auch sich dann in der Aufstellung niederschlägt alles. Und ja, es ist ja auch ein Vorgeschmack Philipp auf die Max, Europameisterschaft, ne?
Das stimmt. Und Philipp Max findet sich jetzt, der war ja 2018 bei der WM in Russland übergangen worden, zugunsten von Plattenhardt. Und das ist auch so eine Personalie, wie du sagst, wo die gesamte, ganz Fußball-Deutschland quasi auf einen Spieler hinweist und denkt, warum ist der nicht dabei? Und Jogi Löw lässt das dann häufig kalt. Ist so ein bisschen, es gibt ja diese Amtszeiten-Parallele zu Angela Merkel und ich finde, das ist auch so eine Regierungsform-Parallele zu Angela Merkel, dass man manchmal eine Entscheidung nicht nachvollziehen kann und die wird einfach stoisch durchgezogen und dann teilweise, wie Philipp Max, der jetzt dabei ist, der hätte wahrscheinlich auch 2018 dabei sein können. Wer weiß, ob es dann irgendwas anders gelaufen wäre. Aber es ist teilweise sehr konservativ, teilweise nicht nachvollziehbar und auch dann nicht nach außen hin begründet. Was jetzt ja auch, gibt ja keine Pflicht, keine Begründungspflicht, aber trotzdem fühlt man sich manchmal ein bisschen außen vor, was da so im Kopf von Jogi Löw abgeht. Ansonsten, es ist nur ein einziger Dortmunder dabei. und sogar doppelt so viele Gladbacher, nämlich zwei Gladbacher, Jonas Hofmann und Florian Neuhaus und nur Emre Can von Borussia Dortmund. Ich glaube, so schlecht oder so gering war Dortmund lange nicht beim DFB repräsentiert.
Ja, allerdings fehlen da auch so ein bisschen die wirklichen Alternativen, wo man sagt, dass die könnten jetzt auch dann auf jeden Fall mit noch nominiert werden. Hummels wäre natürlich einer, der auf jeden Fall normalerweise, wenn er nicht schon ausgebotet worden wäre, noch eine Rolle spielen könnte. Vielmehr ist es dann aber auch nicht. Und liegt dann auch so ein bisschen an der Kaderzusammenstellung bei Dortmund. Ich habe gerade noch mal eine Personalie kurz nachgeschaut, Kevin Volland, der jetzt aktuell in Monaco spielt, der auch immer wieder da so rumwabert im Dunstkreis der Nationalmannschaft, hat jetzt auch 13 Saisontore immerhin geschossen aktuell. Auch spielt auch keine Rolle. Da ist der Zug auch abgefahren, glaube ich. Der wird auch nicht mehr kommen. Ja. Gut. Ich bin gespannt, wie sie sich jetzt auch präsentieren. Wir dürfen nicht vergessen, es gab diese 0-6-Klatsche gegen Spanien. Ja. Jetzt ist ja auch das erste Spiel jetzt danach, meines Wissens. Und ja, gegen Island dann gleich ist auch eine kampfbetonte Mannschaft, die auch unangenehm zu spielen ist. Dann hast du da auch sowieso die Konstellation mit der ungeliebten Länderspielpause jetzt wegen Corona. Das ist gut, das ist in Duisburg noch, aber trotzdem. Also alles so Vorzeichen, die dafür sorgen könnten, dass das kein normales Spiel wird. Und wenn dann auch noch Uli Hoeneß die ganze Zeit von außen reinbrüllt, da von seinem Kommentatorenposten, dann wird es nochmal ungemütlicher. Ja? Also es ist auf jeden Fall, da hat er, glaube ich, schon einfachere Spiele gecoacht, der Yogi. Bin ich mal wirklich, auch wen er aufstellt, so, das ist dann auch so ein kleiner Fingerzeig in Richtung Europameisterschaft. Klar, du hast die ganzen Legionäre da aus England mit Havertz, mit Werner und Rüdiger und so, aber ja, gut, das werden wir im Auge behalten für euch. Wir werden das im Auge behalten. Übrigens, eine andere Sache, die ich gerade im Auge behalten habe, Henning, leider, ist die Partie Hoffenheim gegen Mainz und es war zu erwarten. Mainz führt natürlich schon nach einer Minute, ich glaube ein paar Sekunden oder so, hat Glatzel, der irgendwie auch schon das zweite oder dritte Tor sogar schon schießt, für Mainz getroffen. Es steht 1-0 für Mainz. Und damit hat Hertha richtig viel Pressure, wenn das so bleibt, on its shoulder, nachher gegen Leverkusen. Und damit konnten wir noch nie gut umgehen.
Dann muss Kramaric dringend auch mal näher der 20-Tore-Marke entgegenrobben. Ich meine, der hat noch einen ganz schön weiten Weg bis dahin. Aber wenn er so ein, zwei Buden macht, also Hoffenheim sollte uns da Mainz schon vom Leib halten.
Das wäre sehr gut.
Die Vorstellung schön, dass Uli Hoeneß der erste TV-Experte sein könnte, den man auch im Stadion hört.
Ja, ich weiß nicht, wo die sich aufhalten während des Spiels, aber wahrscheinlich ja schon auch irgendwo da so im großen Bereich Stadion ungefähr. Die VIP-Lounge wird das nicht unbedingt geöffnet sein, aber ich weiß nicht, ob er da vielleicht auch mal so ein bisschen reinbrüllt, so von der Seitenlinie und da so ein bisschen Emotion mit reinbringt. Wer weiß. Oder mit einer von seinen Wiener Würstchen wirft, die er dann aus seiner Wurstfabrik mitnimmt. Who knows? Uli, we will watch you. Donnerstag ist es also soweit. Donnerstagabend Deutschland gegen Island. Und ja, wir schauen uns an. Wissen wir noch gar nicht, ob wir uns nächste Woche melden, oder? Vielleicht machen wir mal ein Päuschen. Das entscheiden wir mal spontan. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Ja.
Denn Bundesliga pausiert ja. Aber vielleicht hat das so viel Stoff geboten, dass wir dann doch mal uns kurz zumindest melden und die Länderspiele zusammenfassen. Das werden wir dann
genau, auch mal so reinbrüllen, wie Hoeneß dann.
Ja, genau. Ja, und damit würde ich sagen, setzen wir einen Haken hier an die Folge 66 von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Eine bunte Folge, eine kleine Hommage an Lothar Matthäus, eine Diskussion über den Fußballkader der Nationalmannschaft. Und natürlich auch das aktuelle Geschehen im Blick. Und da bangen wir jetzt und bibbern noch ein bisschen, dass Mainz vielleicht auch nochmal da ein, zwei Tore kassiert und nicht gewinnt, aus härter Sicht. Denn sonst riecht es immer stärker nach Relegation. Und die wollen wir nun wirklich nicht haben am Ende dieser Saison. Henning, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Ich wünsche euch da draußen auch noch einen schönen Sonntag. Oder vielleicht Montag, je nachdem, wann ihr uns hört. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Und wir wissen noch nicht, wann die genau ist. Da überraschen wir euch, ob wir nächste Woche kommen oder nicht.
Genau. Stay home, stay tuned. Macht's gut, bleibt dran und habt eine schöne Woche. Oder zwei.
Bis dann.
Und bis dann. Ciao.